Große Abrechnung, wie die Opposition die Generaldebatte im Bundestag für sich nutzt. Geburtstag und kein Grund zu feiern, wie Horst Seehofer auf die harte Kritik reagiert. Und die letzten acht, welche Bilanz man jetzt nach dem Viertelfinale von der Fußball-WM ziehen kann.
Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 4. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinnow. Die Union hat sich auf sogenannte Transitzentren für Flüchtlinge geeinigt und noch bevor der Koalitionspartner, die SPD, dem Ganzen zugestimmt hat, wurde jetzt bekannt, wo diese entstehen sollen. Dazu kommen wir gleich. Vorher noch zum heute eher unbequemen Tag für unsere Kanzlerin, denn nach den harten Wochen im Asylstreit stand ausgerechnet jetzt die Generaldebatte über den Bundeshaushalt auf dem Plan. Das wird, ja schon traditionsgemäß von der Opposition genutzt, um die Regierung hart anzugreifen. Und nach dem ganzen Theater in der Union kam das heute, also für AfD, die FDP, die Grünen und die Linke wie gerufen. Die erste Rede durfte als größte Oppositionsfraktion die AfD halten. Und Fraktionschefin Alice Weidel legte gleich in gewohnter Manier vor, mit einer klaren Forderung an Angela Merkel.
Sie sind auf der ganzen Linie gescheitert. Sie haben nichts erreicht, außer mit allen Kniffen und Listen noch etwas länger auf dem Sessel einer Kanzlerin zu sitzen, die einer längst schon innerlich zerbrochenen Koalition vorsteht. Und dafür spalten Sie Deutschland, dafür spalten Sie Europa, dafür spalten und zerlegen Sie Ihre wackelige Koalition und am Ende Ihre eigene Partei. Machen Sie also dem Trauerspiel ein Ende und treten Sie bitte ab.
Und dann kam die Bundeskanzlerin, wie wir sie kennen. Als würde ihr das Ganze nichts ausmachen, stand sie am Rednerpult und ging auf die Rücktrittsforderung gar nicht erst ein. Sie verteidigte den mit der CSU gefundenen Kompromiss in der Asylfrage und auch den Weg zum Kompromiss.
Diese kontroversen gesellschaftlichen Debatten müssen auch geführt werden, denn es geht um unsere Zukunft, um Deutschlands Zukunft, um die Zukunft Europas. Es muss mehr Ordnung in alle Arten der Migration kommen, damit Menschen den Eindruck haben, Recht und Ordnung werden durchgesetzt. Das ist unser Auftrag und unser Anliegen. Der Bundesinnenminister wird seinen Masterplan vorstellen, wo in allen Bereichen noch einmal geguckt wird, wo müssen wir effizienter werden, wo müssen wir besser werden, wo müssen wir schneller werden. Und wir werden natürlich auch das Thema der Integration für diejenigen, die Bleibeperspektiven haben, weiter in den Mittelpunkt stellen. Wir haben insofern also vor uns eine wirklich drängende Aufgabe, an der wir auch intensiv weiterarbeiten werden, über die es kontroverse Debatten auch in Zukunft geben wird, die uns bewegen, die uns wirklich auch fordern. Aber ich glaube, es ist richtig, sich mit dieser Frage intensiv zu beschäftigen und unser Wertegerüst hier auf diese neue Aufgabe auszurichten und außen- und innenpolitisch vernünftig zu handeln.
FDP-Chef Lindner machte dann etwas sehr Ungewöhnliches. Er stellte sich fast schützend an die Seite der SPD.
Das, was der Asylkompromiss hier von CDU und CSU ausmacht, das ist ein Bruch des Koalitionsvertrages. Sie einigen sich zwischen CDU und CSU zulasten der SPD. Die SPD kann sich jetzt entscheiden. Wollen wir die Regierungskrise verlängern? Oder holen wir als Sozialdemokraten der Union die Kastanien aus dem Feuer? Und wenn dann bei der Wahl in Hessen und bei der Wahl in Bayern die SPD ein Fiasko an der Wahlurne erlebt, dann werden die eigenen Parteilinken sagen, der Kotau vor der Union hat uns diesen Scherbenhaufen eingebracht. Sie spielen also mit der Stabilität der Regierung. Sie verschieben die Regierungskrise nur. Das ist kein fairer Umgang. Das ist kein fairer Umgang von Koalitionspartnern miteinander. Sie grinen und grinsen darüber. Sie wissen aber selbst genau, das ist kein fairer Umgang mit der SPD. Und deshalb, es ist kein fairer Umgang. Stimmt's? Stimmt's denn? Wir sprechen uns, Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen uns nach den Wahlen in Hessen und Bayern wieder, wie dann die Debatte innerhalb der SPD aussieht.
Die SPD wiederum und deren Chefin Andrea Nahles will sich aber gar nicht als Opfer sehen. Sie pocht auf den mit der Union geschlossenen Koalitionsvertrag.
Leider ist der Regierungsmotor in den letzten 3 Wochen ins Stottern geraten. Und in den letzten 3 Wochen haben wir hier vor allem Streit und Drohungen erlebt. Es ist gut, dass nun alle Teile der Bundesregierung zur ordentlichen Regierungsarbeit zurückkehren möchten. Wir begrüßen das sehr. Es gibt keinen Grund, in der Flüchtlingspolitik einen anderen Regierungsstil zu pflegen als in all den anderen Punkten. Wir brauchen auch keine Masterpläne. Wir brauchen gutes Handwerk, damit endlich das umgesetzt werden kann, was wir doch gemeinsam auch verabredet haben. Und die Basis dafür ist der Koalitionsvertrag. Es gibt kalt. Seit dem Unterzeichnen des Koalitionsvertrags am 12. März hat sich in der Flüchtlingsfrage keine neue Sachlage ergeben. Wer darüber hinausgehende Vorschläge hat, muss diese vorstellen, begründen und mit dem Koalitionspartner abstimmen. Und für uns steht dabei ganz klar fest, keine nationalen Alleingänge, rechtsstaatliche Verfahren müssen eingehalten werden, geschlossene Lager lehnen wir ab.
Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sieht nach dem Asylkompromiss nur Schaden für uns alle.
Was Sie besonders in der letzten Woche aufgeführt haben, das hat der Demokratie schweren Schaden zugeführt. Es gibt keine Sieger. Es gibt auch keine Verlierer. Es befördert Politikerverdrossenheit in einem Ausmaße, wie wir das uns alle nicht vorstellen können. Die Union hat eindrucksvoll dargestellt, dass das C in ihrem Parteinamen für Chaos steht. Das ist die Wahrheit.
Und Anton Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen, wendete sich dann ganz direkt an die Beteiligten des Asylstreits.
Liebe CSU, was für ein Schauerspiel haben Sie eigentlich da in den letzten Wochen uraufgeführt? Was treiben Sie denn da eigentlich? Ich meine, das fragt sich doch inzwischen der Großteil der Menschen in Deutschland. Das fragt sich doch vom konservativen Bauern in Bayern bis zur linksurbanen Berlinerin die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Diese Menschen sehen, dass diese Regierung keine Probleme mehr löst. Ja, dass diese Regierung selbst das größte Problem geworden ist. Liebe Frau Merkel und Herr Seehofer, regieren ist halt keine Paartherapie. Es ist eigentlich auch nicht das Beschäftigen mit sich selbst. Und liebe SPD, regieren besteht eigentlich auch nicht darin, dass man sich vor allem wegduckt. Und deshalb würde ich mir als Bürger dieses Landes wirklich wünschen, dass Ihnen gelingt, den Rest an Verstand zusammenzukratzen und endlich anzufangen, dieses Land vernünftig zu regieren. Dafür sind Sie gewählt, dafür haben Sie sich zusammengefunden. Und wenn Sie das nicht können, dann lassen Sie es halt einfach sein und lassen Sie andere ran.
Es ging also hoch her heute im Bundestag. Da möchten wir natürlich auch wissen, wie Angela Merkel und Horst Seehofer die ganze Schelte verkraftet haben. Wie haben sie all diese Kritik aufgenommen? Jörg Ratsch war für uns mit dabei im Bundestag. Hallo Jörg.
Ja, hallo.
Jörg, wie wirkten die beiden Unionsspitzen auf dich nach den ganzen, ja, auch persönlichen Angriffen untereinander?
Naja, sie haben sich zumindest zur Begrüßung lächelnd die Hand gegeben. Angela Merkel hat Horst Seehofer wahrscheinlich dabei auch gratuliert. Er hat heute 69. Geburtstag. Es kann sich aber hier niemand eigentlich vorstellen, dass die beiden sich nochmal irgendwann richtig mögen werden nach diesem Streit. Und es gab dann in der Debatte auch böse Spitzen, zum Beispiel von Dietmar Bartsch, dem Fraktionschef der Linken.
Passend zu Ihrem Geburtstag heute, sind ja 69 geworden, sind Sie ja offensichtlich als Geschenk noch Innenminister. Aber, Herr Seehofer, Sie sind ein Innenminister auf Abruf. Und ich sage Ihnen voraus, am 70. Geburtstag werden Sie hier nicht mehr in dieser Funktion sitzen.
Ach, auweia. Und wie hat Seehofer darauf reagiert?
Naja, hat die ganze Debatte eigentlich ziemlich stoisch mitverfolgt, ohne große Regungen, auch in diesem Moment. Er wirkt schon, zumindest wenn man das so von Weitem sieht, ziemlich angeschlagen, muss man sagen.
Und die Angeschlagenheit, die hört man ihm ja auch an. Heute äußerte er sich nochmal zu dem Plan, Transitzentren für Flüchtlinge einzurichten. Und er verteidigte natürlich den Plan.
Es ist weder eine Haft, noch ist da von Stacheldraht oder Ähnlichem die Rede. Das ist ein Aufenthalt, der längstens 48 Stunden dauern kann nach unserem Grundgesetz. Und dann innerhalb dieser Frist werden die Menschen wieder zurückgebracht in die Länder, woher sie gekommen sind. Man darf nicht einreisen. Das ist ja der Sinn. Und man wird innerhalb der 48 Stunden zurückgebracht in das Land, wo man den Asylantrag gestellt hat. Jetzt haben wir Grenzkontrollen zurzeit nur an der deutsch-österreichischen Grenze. Und ich finde, wir sollten dieses Verfahren jetzt mal dort durchführen. Und dann sammeln wir mal Erfahrungen und schauen dann, wie es weitergeht.
Aus Unionskreisen wurde auch bekannt, wo diese Zentren stehen sollen. Im Gespräch sind schon bestehende Liegenschaften der Bundespolizei in Bayern. Es sollen die Standorte in Passau, Rosenheim und am Münchner Flughafen sein. Wer heute Abend den Fernseher einschaltet, wird eins vergeblich suchen. Fußball. Heute und morgen ist nämlich spielfrei bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Gestern gingen die Achtelfinalpartien zu Ende. Wir wollen diese Pause mal nutzen, um eine erste Bilanz zu ziehen und zu schauen, wer denn jetzt der Topfavorit auf den Titel sein könnte. Bei mir im Studio ist jetzt Antenne Bayern Sportchef Carsten Wellert. Carsten, was waren aus deiner Sicht die größten Überraschungen bei dieser WM? Da gab es ja eine ganze Menge.
Ja, irgendwie ist diese ganze WM eine einzige Überraschung. Ja. Vielleicht, dass zum ersten Mal der Spruch stimmt, es gibt keine kleinen Gegner mehr. Oder vielleicht müsste man auch sagen, es gibt keine großen mehr. Also so viele wie da nach dem Achtelfinale jetzt schon daheim sind. Natürlich wir, der Weltmeister, der Vize-Weltmeister Argentinien heimgefahren, der Europameister Portugal auch schon zu Hause und auch die Spanier, die so lange irgendwie den ganzen Weltfußball dominiert haben, sitzen jetzt schon am Strand und schauen sich die WM irgendwie am Fernseher an. Und man hat auch gemerkt, auf einmal tun sich diese ganzen Großen schwer gegen Mannschaften wie den Iran oder Tunesien, die irgendwie einen so großen Willen haben, dass die vermeintlich Großen da irgendwie nicht mehr rankommen.
Und ist es tatsächlich nur der Wille oder ist es nicht auch, dass die Nationen strategisch aufgeholt haben?
Das sicherlich. Also ich meine, diese ganzen Schulungen mit Taktik und mit Taktik-Coaches auch und auch auf dem Fitness-Level, da haben die natürlich alle extrem aufgeholt. Und vielleicht haben sich aber auch die Großen sehr lange ausgeruht darauf, was sie können und die anderen nicht so ernst genommen. Aber trotzdem noch eine ganz große Überraschung, die haben wir gestern erlebt. England kann im Elfmeterschießen gewinnen.
Ja.
Das zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft. Vielleicht war das die größte Überraschung, die wir bei dieser Fußball-WM erlebt haben.
Für mich persönlich die größte Überraschung. Ich habe England beim Elfmeterschießen die Daumen gedrückt.
Also. Das möchte ich sagen, das ist keine Überraschung. Das ist schon fast eine Sensation, ja, wenn das uns Deutschen passiert.
Das gab es früher tatsächlich nicht.
Nee.
Apropos Sensation, es gab natürlich auch Blamagen. Du hast es ja schon angesprochen.
Ja.
Die größte Blamage war, glaube ich, das Ausscheiden der deutschen Mannschaft.
Ja, damit hätte wohl niemand gerechnet. Ich meine, man muss sagen, wir sind ja nicht nur als Weltmeister dahin gekommen, das ist das eine. Wir waren Weltranglistenerster und wir haben eine perfekte Quali gespielt. Also wir haben alle Spiele in der Qualifikation gewonnen. Fast die meisten haben wir auch souverän gewonnen. Und dann kommt man dahin und tut sich dann schwer gegen, was heißt tut sich schwer, verliert gegen Mexiko, tut sich schwer gegen Schweden und verliert dann gegen Südkorea.
Jogi Löw bleibt Trainer, er hat es gestern gesagt, eine gute Wahl aus deiner Sicht, also eine gute Entscheidung aus deiner Sicht?
Sagen wir mal die bestmögliche wahrscheinlich, also weil sonst wäre ja niemand da gewesen. Ist klar, es wurde immer über Matthias Sammer gesprochen, aber nach seiner Krankheit tritt er natürlich jetzt auch kürzer und ich glaube auch nicht, dass er es gemacht hätte, wenn man ihn gefragt hätte. Und sonst alle anderen Namen sind entweder nicht verfügbar oder wären nur eine schlechte Lösung gewesen. Und vielleicht schafft das ja jetzt auch. Ich meine, er hat von der Öffentlichkeit, aber sicherlich auch in internen Gesprächen seine ganzen Fehler jetzt nochmal genannt bekommen mit einem falschen Kader, dass er zu sehr auf alte, verdiente Spieler gesetzt hat. Man hat mit Sicherheit diese ganze Gündogan-Özil-Geschichte komplett unterschätzt und das hat sich in die Mannschaft mit reingetragen. Und dann muss man ja sagen, es hat ja auch unsere WM-Expertin Katrin Müller-Hohenstein erzählt, dass diese Mannschaft so unnahbar geworden ist, dass irgendwie das Marketing und das sich groß verkaufen immer wichtiger wurde. Hauptsache es gab irgendwelche Hashtags, Hauptsache die Unterkunft wurde groß verriegelt und da gab es ja dann auch Zwistigkeiten zwischen Oliver Bierhoff, Jogi Löw, die sich da auch nicht einig waren, ist man jetzt am Strand oder lieber in Moskau. Also es war alles sehr, sehr suboptimal.
Ja, es ist eine große Diskussion entbrannt. Auch die Fanverbände des Deutschen Fußballbundes teilweise sogar haben sich mittlerweile geäußert und gesagt, die Mannschaft hat sich entfernt Und für den Umbau hat Jogi Löw ja relativ wenig Zeit, weil es stehen ja schon die nächsten Wettbewerbe an.
Dieser neue Nations League Cup, schon ab September geht's da los und ja, da spielt man dann in der Gruppe gegen Frankreich und Holland und das spielt dann auch alles in die EM-Quali dann mit rein, in welchen Lostopf man da kommt. Also die nächsten Pflichtspiele stehen schon auf dem Programm und wie schnell man da eine Mannschaft umkrempeln kann oder auch Spieler, die jetzt dieses Ausscheiden erlebt haben, im Kopf wieder frei bekommt, da bin ich sehr gespannt. Also vor diesem restlichen Länderspieljahr mache ich mir noch ein bisschen Sorgen, muss ich sagen.
Machen wir einen Haken hinter Deutschland. Ja, würde ich sagen, die WM geht weiter auch ohne uns. Und es gibt nicht nur deutsche Fans, es gab natürlich jede Menge von Fans, die sich auch in Russland tummeln. Man sieht Bilder aus allen Nationen. Was sind aus deiner Sicht jetzt nach dem Achtelfinale die besten Fans, die Fans, die sich am besten präsentiert haben bei der WM?
Also für mich ganz klar Panama. Die waren ja zum ersten Mal bei einer WM mit dabei. Und für mich war so dieses Schlüsselerlebnis, Panama liegt 6-0 gegen England zurück, ja, und schießen dann den Ehrentreffer, das erste WM-Tor in der Geschichte von Panama. Und die Fans rasten aus, ja, auf der Tribüne. Also sowas hat man noch nie gesehen. Und dann kommt auch die Mannschaft zurück ins Land und die werden da gefeiert wie Weltmeister. Also da mussten wir uns in Berlin mit der Fanmeile fast verstecken. Hunderttausende auf der Straße, die auf einem Doppeldeckerbus lassen sich feiern. Also ich muss sagen, das ist Fußballfreude, so wie ich sie mir wünsche.
Tatsächlich. Das hat Island Konkurrenz gemacht, ja, die ja leider auch relativ frühzeitig ausgeschieden sind.
Aber das U, das bleibt.
Das U, das bleibt.
Ja.
Was uns wahrscheinlich auch bleiben wird, ist ja der Videoschiri. Der wurde zum ersten Mal jetzt eingeführt bei dieser WM. Wie funktioniert das aus deiner Sicht, die Regeln?
Ich finde es ganz gut. Also man hat irgendwie das Gefühl, es funktioniert besser als in der Bundesliga. Es gibt wenig Diskussionen danach und generell muss ich auch sagen, mit Ausnahme jetzt beim gestrigen Spiel, die Schiedsrichter stehen nicht im Mittelpunkt. Also es gibt wenig Fehlentscheidungen, über die danach diskutiert wird. Wenige Spiele werden irgendwie durch Schiedsrichter beeinflusst in irgendeine Richtung, dass da irgendwie parteiisch ist. Also es gab ja früher immer die Diskussionen, Schiedsrichter aus Ländern, die nicht hochklassig spielen, müssen auf einmal mit den Superstars zurechtkommen. Aber ich finde, das passiert dieses Jahr alles nicht. Also das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Und die Videoschiedsrichter, auch wenn es immer ein bisschen albern aussieht, finde ich, wenn die da in ihrem Videoraum im Trikot mit 6-7 Mann hinter den Bildschirmen sind.
Ja, irgendwo in Moskau, glaube ich.
Ja, ist das genau. Auch, ja. Aber bisher gibt es da ja wenig Diskussionen. Ich muss sagen, ich glaube, dass ich das international durchsetzen
werde. Ja, habe ich auch den Eindruck.
Finde ich auch gut.
Okay, schauen wir noch weiter. Es kommt das Viertelfinale.
Ja.
Wie ist dein Ausblick? Wie geht's aus?
Also erstmal finde ich das sehr spannende Partien. Also ich meine, wenn ich jetzt mir anschaue, Uruguay, Frankreich oder Brasilien, Belgien, da kann ja alles passieren. Also Uruguay haben ja so überzeugt und die Franzosen sind aber auch so verdammt stark. Und dann haben wir Schweden, England, Russland, Kroatien. Also ich glaube, jetzt haben wir wirklich vier Spiele, auf die wir uns alle freuen können, auch wenn wir Deutschen nicht mehr mit dabei sind. Es verspricht spannende Spiele bis zum Finale. Da kann es eigentlich gar keine Gurkenpartie mehr geben.
Wer ist Favorit, kann man das sagen? Du hast gesagt, Frankreich ist stark, Brasilien natürlich nach wie vor. Gilt immer als Favorit. Wer ist es aus deiner Sicht?
Frankreich, glaube ich. Also ich glaube, die Franzosen, gerade mit dem Spiel auch gegen Argentinien. Und ich glaube, das ist die Nation, die im Moment am besten ist. Aber sie müssen jetzt erstmal gegen Uruguay auch gewinnen. Also das wird schwierig genug. Aber ich denke wirklich zwischen Frankreich, Brasilien, das sind so meine
Top-Favoriten. Was mit England?
Nee. Also gut, jetzt haben sie zwar ein Elfmeterschießen gewonnen, aber wenn wir ehrlich sind.
Das ist alles möglich, wenn man Elfmeterschießen gewinnt.
Aber Engländer. Gegen Kolumbien haben sie sich dann doch ja schon sehr schwer getan. Also okay. Ich glaube, wenn man noch einen, bei diesem Turnier der Überraschungen noch einen Geheimfavoriten vielleicht sucht, dann ist es vielleicht Kroatien. Weil wir haben ja wirklich bis auf ein Spiel alle sehr überzeugend gespielt. Vielleicht machen die Kroaten die Überraschungs-WM perfekt, aber ich gehe doch auf Frankreich oder Brasilien.
Danke, Carsten. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Mittwoch, den 4. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zindow.
Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.